Gott ist immer vor dir da. Also das Thema dieser Predigt, das hat mich vor etwas über einer Woche per E-Mail erreicht. Einer meiner Kollegen im BFP, Pastor Krüger, er ist Vertreter im BFP, verantwortlich für den Bereich der internationalen christlichen Botschaft Jerusalem. Und er schickte so 2, 3 Bibelverse rüber und schrieb einfach hinter, lerne Hebräisch. Ich habe es leider nicht gelernt. Da bin ich immer auf andere angewiesen. Das ist, wenn man faul ist. Also während meiner Bibelschulzeit wurde Hebräisch angeboten, aber es war kein Pflichtfach. Und was machen Studenten, auch Theologiestudenten? Manchmal, sie sagen, wenn es keine Pflicht ist, dann mache ich das auch nicht. Und hinterher sagst du, nee, was warst du doof. Ne? Aber gut, es gibt andere Brüder und Schwestern, die können das. Und als er dieses E-Mail schickte, dann habe ich ihn angerufen. Und es hat mich so begeistert, was er da schrieb, und er sagte, er schrieb dann, also es war die Woche davor, falls jemand unter euch noch keinen Predigttext für die kommende Woche, für morgen oder übermorgen hat, da hatte ich aber schon einen, aber das hat mich so begeistert, dass ich total in Versuchung war, letzten Sonntag da reinzugehen. Es hat mich einfach begeistert. Ich weiß, vielleicht bin ja ich auch nur so begeisterungsfähig. Vielleicht sagst du, ja, keine Ahnung, vielleicht sagst du, ja. Und vielleicht sagst du auch, juhu. Wir gucken mal, was so passiert. Auf jeden Fall, letzte Woche haben wir uns ja mit dem Gebet des Jabes befasst und was das auch für uns zu bedeuten hat, was das uns zu sagen hat. Gott ist immer vor dir da. Ich habe letzte Woche angekündigt oder gesagt, Gott schickt dich nicht irgendwo hin und schaut dann zu. Er sagt nicht, also Herbert, geh mal nach China und guck mal, was du da für mich leisten und erledigen kannst. Das entspricht überhaupt nicht seiner Art. Und das werden wir uns heute Abend zusammen einfach so ein bisschen anschauen. Was steht denn so geschrieben? Ich bedauere dann ja immer, wie gesagt, dass ich nicht Hebräisch kann mit dem Griechischen. Da kann man sich ja jetzt helfen. Da war ich dann ja auch nicht ganz so faul. Aber beim Hebräischen leider nicht. Mir fallen dann immer wieder, wenn Bibelstellen im Neuen Testament zitiert werden, die im Hebräischen Alten Testament ein bisschen anders dastehen, dann weiß ich, dass in vielen Bereichen der neutestamentliche Text da einfach recht hat, beziehungsweise manches Mal erweitert der Heilige Geist auch Worte aus dem Alten Testament, verstärkt sie, vertieft sie oder bringt nur eine Passage daraus hervor. Gott ist immer vor dir da. Und ich wünsche mir heute Abend, dass es dem Heiligen Geist gelingt, so wie es mir eingebrannt hat und eingeprägt hat, dass es dir einbrennt und einprägt. Dass du für den Rest dieses Jahres oder deines Lebens nach diesem Motto handelst. Also ich denke mal, das ist so eine Predigt, die nicht nur einfach eine Predigt ist, sondern ich glaube, dass dieses Wort von Gott ist, weil er möchte, dass du und ich uns darauf einstellen und einfach auch in dieser Spur laufen, in dieser Linie gehen. Bei uns in der Bibel steht geschrieben, in 1. Mose 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Das Interessante, was im Hebräischen steht, ist, Gott sagt nicht, geh in die Arche, Gott sagt, komm in die Arche. Er sagt zu Noah, komm in die Arche. Bo el hateva. Bo el hateva. Der hebräische Text sagt also ganz eindeutig, komm in die Arche. Und ich fand das so stark, weil das zeigt, Gott schickt niemand an einen Ort, wo er selbst nicht schon ist. Er sagt nicht geh, er sagt komm. Und ich finde das total stark. Selbst in diesem Schiff, das der Noah da gebaut hat, Gott sagt nicht geh, sondern Gott geht zuerst rein, sagt Noah, wir werden jetzt die Schotten dicht machen, wir werden die Türen dicht machen. Es ist jetzt soweit, ich bin schon in der Arche, komm rein. Und er ruft den Noah, sagt komm rein. Und dann kannst du dir vorstellen, die ganze Welt geht unter. Es ist kein Baum, kein Berg, nichts mehr zu sehen. Die ganze Welt geht unter. Und da schaukelt ein Schiff, ein kleines Schiff in diesem Chaos. Und das muss dem Noah ungeheure Sicherheit verliehen haben. Er wusste, Gott ist mit im Boot. Und du musst wissen, wo immer du dich bewegst, wo immer du hingehst, Gott ist vor dir da. Bevor Noah in die Arche ging, war Gott schon drin. Komm in die Arche, Noah. Komm in die Arche. Oder wir lesen in 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abram, da ist er noch Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. In Apostelgeschichte steht diese Stelle geschrieben, so wie es das Hebräische auch aufdrückt. Und er sprach, geh aus deinem Land, aus deiner Vaterschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also wir wissen, dass Gott dem Abraham ein Land verheißen hat, das Land Kanaan. Und er sagt also nicht nur, geh jetzt dahin, sondern das Neue Testament hebt ganz stark hervor, das ist jetzt so, wie es in eurer Bibel steht, komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich bin schon da. Wir wissen, als Abraham aus Ur in Chaldea weggeht, dann kommt er nach Mesopotamien, er kommt dann nach Kanaan, zumindest ist er dann auch zwischendurch in Ägypten. Und dann kommt er nach Kanaan zurück. Und ihr erinnert euch, vor einiger Zeit, letztes Jahr, November glaube ich war es, Dezember, haben wir darüber gesprochen, wie das Werk des Gesetzes in jedes Menschenherz hineingeschrieben ist. Das Werk des Gesetzes. Und wir haben festgestellt, dass Gott sich den Völkern offenbart hat. Wir haben festgestellt in diesem Gottesdienst, wie Gott sich den Griechen offenbart hat und Paulus direkt einen Anknüpfungspunkt hatte. Wir haben festgestellt, dass Gott sich sogar bei den Inkas offenbart hat als der Schöpfergott. Aber die Elite der Inkas hat das für sich behalten und ließ die ganze Bevölkerung, das ganze Inka-Reich weiter Dämonen anbeten, Menschenopfer vollziehen. Und sie selber beteten den einzigen wahren Gott. Da könnt ihr euch ja die Predigt vom letzten Jahr nochmal runterladen oder hören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Aber wir sprachen auch von Melchisedek. Du musst dir ja vorstellen, da ist dieser Abraham, der kommt aus einem Hintergrund, aus einem Haus, die ganze Familie Götzenfamilien, also Götzen, die jüdische Überlieferung sagt sogar Götzenverkäufer. Es gibt so eine Überlieferung im Judentum, dass der Abraham einmal das Geschäft seines Vaters mit seinen ganzen Ikonen und Dämönchen und so weiter bewachen sollte. Der Vater musste weg und sagt, Abraham, mein Junge, also du bleibst also hier und achtest auf das Geschäft, ich komme bald zurück. Und da heißt es dann, dass der Abraham, dass ihm die Dornen, diese Figuren und Dämonenstatuen, dass sie ein Dorn in dem Auge waren. Und als der Vater wegging, ist er hergegangen und hat diese ganzen Götzen zertrümmert. Steht nicht in der Bibel, so sagt es die Überlieferung. Da hat er diesen ganzen Götzen zertrümmert und dann hat er diese Axt oder das Teil, womit er die Götzen zertrümmerte, hat er einer großen Figur, einem Hauptdämon im Geschäft, in den Arm gelegt. Und der Vater kommt nach Hause und sagt, Abraham, was ist hier passiert? Abraham zeigt auf diesen mit der Axt da am Arm. Der hat hier gewütet. Also das ist Geschichte, so wie man sie erzählt. Auf jeden Fall, was Gott sagte, geh in das Land. Und wir haben festgestellt, dass als Abraham nach Kanaan kommt, wen findet er dort? Wer kommt aus Salem heraus? Melchisedek. Und wir wissen heute, dass Melchisedek der König von Salem war. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Salem heißt Frieden und auch König des Friedens. Und da gibt es ja in diesem ganzen Bereich auch das Königstal. Man sagt ja, dass Jerusalem auf der ehemaligen Stadt Salem aufgebaut war. Dieser Melchisedek war ein ganz normaler heidnischer König. Aber es gab einen Unterschied. Er kannte den Gott, der Abraham aus Ägypten gerufen hat. Du musst dir vorstellen, Gott sagt, komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Was ich so stark finde, Abraham kommt nach Kanaan Und Melchisedek kommt raus, bringt ihm Brot und Wein, schon einfach dieses Signal hin Richtung Abendmahl. Er bringt ihm das heraus und er segnet ihn im Namen von El Elyon. El Elyon. El Elyon ist der kananäische Name für den Namen, unter dem Gott sich den Abraham vorgestellt hat oder ihn rausrief. Und Melchisedek sagt, Abraham, ich segne dich im Namen von El Elyon. Und Abraham geht her und sagt, in Ordnung, ich empfange diesen Segen. Hört euch die Predigt da an, die ihr nicht dabei wart. Und wir merken, Melchisedek und Abraham haben gleich eine Connection. Sie wissen, wir sind eines Geistes, wir haben denselben Gott. El Elyon ist einfach dieser Name für Gott in der kananäischen Sprache. Und in dieser kananäischen Sprache ist es El Elyon. Später, wir sehen, dann gibt es El Bet-El, also Bet oder Bet-El, das kommt daher. Oder El Ohim. Elohim ist der Mehrzahlgott, ist Schöpfergott. All diese Bereiche. Was ich so stark fand, also auch letzte Woche, was mir dabei auffiel, Gott sagt nicht nur, geh in das Land, sondern komm in das Land, das ich dir zeigen will. Ich bin in einem Land, da habe ich alles vorbereitet, das sollst du und deine Nachkommen mal im Besitz haben. Komm in dieses Land. Und wer wartet dort schon? Der hohe Priester Gottes. Der Abraham war bis da kein Priester. Der Abraham hieß noch nicht mal Abraham. Der war ganz einfach Abraham. Und jetzt kommt der Melchisedek raus und dieser Melchisedek sagt, du, ich bin Priester des Höchsten, des Gottes. Und im ganzen Hebräerbrief steht geschrieben, dass Gott bestätigt, dass Melchisedek einer seiner hohen Priester war. Mitten in diesem Heidentum von Kanaan, wo die Völker die Götzen anbeteten, mittendrin gab es einen König und dieser König, er war Priester des höchsten Gottes. So, er wird ja durch die ganze Bibel hindurch immer wieder erwähnt. Ich fand das stark. Also Abraham kommt her und, lass mich mal so sagen, er findet dort schon gleich einen Glaubensbruder. Einen, den Gott schon beauftragt hat, du, wenn dieser Abraham kommt, den habe ich aus Ur geholt. Und wenn dieser Abraham kommt, dann gehst du raus und begrüßt ihn, das ist nämlich mein Junge, das ist mein Mann. Dem habe ich dieses ganze Land hier geschenkt. Und dann segnest du ihn. Und du siehst, nachdem Abraham von Melchisedek gesegnet wurde im Namen von El Elyon, dann sehen wir, wie Abraham dann anbetet. Und dann betet er an, ich bete Jahwe El Elyon an. Dann nimmt er den Namen, wie es bei ihm heißt für Gott, in seiner Sprache, und Elyon, und betet da den Gott des Himmels an. Und das ist derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wie gesagt, wir haben ja die Tage auch die Wochen Hebräerbrief emsig gelesen. Und der Melchisedek ist uns da immer wieder vor die Linse gekommen. Aber ich finde wieder so stark, komm in das Land. Gott schickt dich nicht irgendwo hin. Gott sagt nicht, hey, also geh nach China. Er sagt, komm nach China. Und wenn Gott dich wohin ruft, dann ist das Gebiet, das Land oder die Stadt vorbereitet. Wenn Gott sagt, komm, was weiß ich, komm nach Ungarn, dann kannst du wissen, wenn du dorthin gehst, dann wirst du erfolgreich das Land für Gott einnehmen, weil Gott schon die Vorbereitung getroffen hat. Und ich möchte, dass wir diesen Gottesdienst heute verlassen mit diesem Wissen, Gott schickt dich nicht wohin und sagt, und dann kommst du ein paar Wochen später, erstattest mir mal Bericht, wie es gelaufen ist. Gott ist mittendrin, Gott ist vor dir da, vor mir da, und er sagt, komm, ich bin da, warte auf dich und zeige dir diese Dinge. Wir sehen auch selbst in den Opferungen des Alten Testaments, und zwar im Alten Testament, dann erscheint in 1. Mose, das ist 15, erscheint Gott dem Abraham. Und er sagt, Abraham, du wirst ein Vater vieler Völker werden. Und Abraham, alter Mann, alte Frau, bisher hat nichts geklappt. Und jetzt kommt Gott und sagt, du wirst ein Vater vieler Völker werden. Und schau mal diese 1. Mose 15 zu Hause nach. Du wirst feststellen, dass Abraham es absolut nicht glaubt. Er glaubt das ganz einfach nicht. Und er will von Gott einen Beweis. Er will einen Beweis, okay, sagt Gott, wir machen das ganz einfach, wie das so Usus ist, wenn hier ein Vertrag oder ein Abkommen geschlossen wird. Und Gott sagt ihm, ein paar Tiere zu schlachten. Er sagt, schneid sie in der Mitte durch, dann leg sie links auf den Altar und rechts auf den Altar. Und dann sehen wir, wie Gott hergeht und durch diese zerschnittenen Opfer geht. Sie wurden immer in der Mitte durchgeschnitten. Er geht mitten durch und sagt,
so schwöre ich dir, dass du so viele Nachkommen haben wirst. Und was da bekundet wurde, ihr Bibelschüler, ihr wisst das, da wurde es ja intensiv behandelt im Alten Testament, und alle, die ihr jetzt im Februar in Semester 1 in der Bibelschule einsteigt, ihr werdet im ersten Semester diese ganzen Bereiche intensiver behandelt bekommen und durchgesprochen bekommen und auch lernen und sehen, was in der Bibel ist. Gott geht also, wir können es auch erstmal lesen jetzt, und es geschah, 1. Mose 15, 17 bis 18, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Abraham hat es davor angezweifelt und Gott sagt, okay, bau ein Altar und dann töte diese Tiere, schneid sie in der Mitte durch, und dann geht Gott in seinem Feuer, geht er da durch. Er selber geht durch. Das hatte die Bedeutung, sollte ich nicht erfüllen, was ich dir versprochen habe, dann kann man mich und soll man mich in zwei Teile zerstückeln wie diese Tiere. Das war das, was bei diesen Ritualen Usus war. So, und jemand wusste, wenn jemand sein Versprechen nicht hält, dann wird das mit ihm geschehen. Dann wird er getötet und gezweiteilt werden. Und Gott sagt, Abraham, ich versichere dir, deine Nachkommen werden sehr, sehr zahlreich sein. Und Abraham sagt, ich glaube das nicht. Und dann sagt Gott, okay, so wie diese Tiere zerstückelt sind. Und derjenige, der das Versprechen gab, der ging durch diese Opfertiere hindurch und sagte, siehst du, wie ich durch diese zerteilten Tiere gehe, so soll mir geschehen, man soll mich mitten aufschneiden, dass man mitten durch mich durchlaufen kann. Das heißt, ich verliere dann mein Leben. Das, was ich interessant fand auch wieder, dass Gott nicht sagt, so Abraham, jetzt marschier du auch mal durch, damit wir sehen, ob du mir die Treue hältst. Nein, Gott begeht von seiner Seite ganz einseitig ein Bündnis. Selbst in dem Schließen von Verträgen, von Bündnissen, selbst in dem Schließen von Bündnissen ist Gott immer der Erste, der durchgeht. Jesus Christus, sagt der Hebräerbrief, ist unser Vorläufer. Er hat gelitten, damit wir eine gerade Bahn haben, direkt in das Reich Gottes. Ist das richtig? Ihr habt den Hebräerbrief ja intensiv gelesen. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. Ich frage jetzt nicht, wer alle gelesen und nicht gelesen hat. Aber ihr solltet es lesen. Der Hebräerbrief ist wirklich ein Schmaus in der Bibel. Das ist ein Festmenü. Den solltest du wirklich lesen. Und immer wieder, ich liebe den Hebräerbrief. An jenem Tag schloss also der Herr mit Abraham diesen Bund. Das wollte ich also nebenbei nochmal reinbringen. Dann schauen wir in 2. Mose 10, Vers 1. Danach sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao. Auch da steht, komm zum Pharao. Bo el Pharao. Bo el Pharao. Komm zum Pharao. Das heißt, Gott ist längst da. Der Pharao hat überhaupt keine Ahnung davon, dass Gott bereits im Palast ist. Gott ist im Palast, hat schon alles geregelt, wenn sein Mose kommt, dass der Mose nur noch ausführt, was er schon vorbereitet hat. Mose, komm in den Palast. Wieder Gott bekundet, ich bin schon im Palast. Ich bin drin im Palast. Du kannst reinkommen, du wirst mich vorfinden. Weißt du, das gab dem Mose Kühnheit. Das gab ihm Sicherheit. Er konnte souverän auftreten. Er konnte reingehen in die Hütte des Pharao, sage ich mal, in den Palast des Pharao. Er konnte reingehen und sagt, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Ich meine, hey, so ein Pharao, der sagt, ha, 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 Lachzwang. Ja, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ha, ha. Aber Mose ist kühn und er geht einmal und er geht zweimal und er geht dreimal und er geht viermal und mehr. Er geht rein und jedes Mal, ich komme im Namen Gottes. Und Gott war immer drin. Mose wusste, Gott ist im Palast. Mose wusste, der Pharao hat noch null Ahnung, aber Gott hat alles vorbereitet. Und ich wiederhole mich und ich werde mich heute Abend mehrfach wiederholen. Wenn Gott dich wohin ruft, dann ist er schon da und hat bereits die Vorbereitung getroffen. Wenn Gott dich wohin ruft, dann ist er schon da und hat die Vorbereitung getroffen. Er schickt dich nicht irgendwo einfach hin. So, Mose, komm zum Pharao, komm rein. Ich bin schon drin. Der hebräische Text drückt ganz deutlich aus. Ich habe da meinen Kollegen angerufen. Ich habe gesagt, so erklär mir doch ein bisschen mehr. Sagte, es ist im Hebräischen immer ganz klar, Gott ist schon drin und ruft die Leute, die er dann für einen Auftrag hat, ruft er da rein zu sich. Er sagt, komm mal rein, ich bin schon drin. Ganz intensiv. So,
Dann schauen wir 2. Mose 14, 15, Vers 16. Erhebe deinen Stab, spalte das Meer, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineinkommen. Bei euch steht, bei mir in der Bibel, damit sie hineingehen. Aber wenn du das anschaust, im Hebräischen steht, ve yavo upnai Yisrael betoch hayam. Also Gott, der hebräische Text zeigt, Gott ist in diesem gespaltenen Schilfmeer. Gott ist drin und sagt zu seinem Volk, komm Mose, kommt alle rein, ich bin doch schon drin, es passiert nichts. Ja, was ist, wenn die Wassermassen wieder alle zusammenkommen? Nee, ich bin doch da drin, kommt rein ins Meer. Und du musst dir überhaupt sehen, was da für ein Wunder geschehen ist, dass das Wort für trockenes Land heißt Yabasha. Yabasha, das heißt, und ich habe es nochmal nachgelesen in Mose, als Mose also das Wasser spaltete, dann heißt es, da fuhr der Herr zwischen diesen Wassermauern, also die links und rechts auseinandergeteilt, der Herr fuhr dazwischen durch und wehte mit seinem Geist durch. Das heißt, Gott pustete dadurch. Du musst dir vorstellen, dieser Wüstenboden war tausende von Jahren nass gewesen. Das war nass. Es war Schilfsumpfgebiet. Es war nass. Und Gott geht einmal durch, pustet mit seinem Geist und alles ist knüppeltrocken, was tausende von Jahren nass war. Verstehst du? Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Mit ihm haben wir es zu tun. Es gibt keinen Weg, der unmöglich wäre zu gehen. Der Geist tut, das tut Gottes Geist, damit wir sicher gehen können. Egal, wenn ein Weg bisher unbegehbar war oder noch nie ein Mensch dort gewesen ist, noch nie gelaufen ist und Gott sagt, komm, dann wird Gott vorhergehen und wird den ganzen Weg trocken pusten, damit du durchgehen kannst. Gott ist Gott und er ist allmächtig. Und er ruft, wenn wir zurückgehen, er sagt zu Israel, kommt rein, kommt ins Schilfmeer. Und also wir sehen da auch den Riesenunterschied wieder. Gott ruft Israel zu sich ins Schilfmeer hinein. Er ist schon drin und sagt, kommt. Mitten im Meer sind sie in Sicherheit. Wo Gott ist, da ist keine Gefahr. Gott ist eine sichere Festung. Gott ist unser sicherer Schutz. Da ist keine Gefahr, wo Gott ist. Ich möchte dich ermutigen für dieses Jahr. Ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, ich werde hören, wenn Gott sagt, komm, dann werde ich dahin gehen, wo Gott mich hinruft. Das ist für mich allerdings auch die Entscheidung und ich hoffe, dass das deine Entscheidung heute Abend wird, nicht mehr hinzugehen, wo er nicht gesagt hat, komm. Wenn Gott nicht sagt, komm, gehe ich dort nicht mehr hin. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, singen wir manchmal, richtig? Und dann laufen wir doch alle unsere eigenen Wege und sagen, oh Herr, segne diesen Weg. Und der Herr sagt, das ist überhaupt nicht mein Weg. Ja? Und so, aber der Herr, er ebnet unsere Wege. Und ich will dieses Jahr immer wieder hören und für den Rest meines Lebens hören, dass Gott sagt, komm, komm rein, komm in die Stadt. Als Gott mich, das kommen wir später. Mehr als 2500 Mal steht das Wort kommen in der Bibel. Wir sind also unter Gottes Schutz, deshalb fürchten wir uns nicht und wir können ganz selbstsicher sein. Fürchte dich nicht, er ist heute bei dir, er gibt dir auch, wenn du es gar nicht spürst, er gibt dir Sicherheit, Freimütigkeit und Ruhe. Er ruft immer, komm. Und wenn er sagt, komm, dann ist der Weg in der Arche und dein Weg durch die Sintflut absolut sicher. Dann ist dein Weg auch durch ein Schilfmeer absolut sicher. Dein Weg ist sicher, wenn Gott sagt, komm. Gott ruft dich nirgendswo rein, damit du dort geköpft wirst. Oder damit du massakriert jetzt wirst. Und er ruft und sagt, komm, ich habe dich gerufen, weil du hier einen Auftrag hast, weil du hier einen Weg hast. Und für mich ist dieses Komm ganz stark geworden. Wenn Gott sagt, dass er Israel ins Land hineinbringt, dann sagt er, im Hebräischen steht, das hat mein Bruder mir nochmal so erklärt, sagt er, es heißt nicht, also geht hinein in das Land. Es steht immer geschrieben, ich komme hinein. Das heißt, Gott sagt, ich bin immer mit euch dabei, ich komme hinein. Ich komme dich hinein. Also ich bringe dich nicht hinein, also normalerweise, ich bringe dich in das Land. Aber es ist, komme dich hinein. Gott sagt, ich gehe mit dir jeden Schritt, jeden Fuß. Wenn wir Markus anschauen, ich guck mal, fand ich auch, habe ich mir gestern noch mal so zu Gemüte gezogen, ich Guck mal, ob ich das in meiner Bibel auch habe. Markus, tatsächlich. Markus, Vers 19 und 20. Der Herr wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die folgenden Zeichen bestätigte. Ich stolperte über mitwirkte. Für mich war die Anfrage, weil das ist, geht mir so beim Lesen, dann denke ich, mitwirkte, da könnte sicherlich was ganz anderes stehen. Tatsächlich, im Griechischen steht was anderes. Im Griechischen steht, ist das Wort Sündren zusammen, während der Herr zusammenwirkte. Wenn du die Elberfelder Studienbibel hast, da findest du in der Erklärung das auch nochmal verdeutlicht. Gott, als die Jünger hergingen und predigten, überall predigten, da heißt es, der Herr nicht nur mitwirkte, also hier ist mal ein Segen oder, er wirkte zusammen mit ihm. Die Erklärung sagt, es ist so, wie wenn zwei Kollegen miteinander einen Job, eine Arbeit erledigen. Das heißt, bei jeder Predigt, er ist dabei. Bei jeder Handauflegung Kranke, er ist dabei. Du legst auf, er heilt. Du predigst, er überführt. Und so weiter. Du segnest und er salbt. Verstehen? Das ist immer, das ist, in diesem Wort ist drin, dass er mit seinen Jüngern zusammenarbeitete, wie Kollegen zusammenarbeiten. So ganz eng zusammen. Finde ich ganz stark. Weißt du, das ermutigt noch mehr. Du weißt, hey, wenn der Herr sagt, geh und leg auf die Kranken die Hände auf. Sie ist zwar gesund, aber ja, leg auf die Kranken die Hände auf. Verstehst du? Dann muss ich nicht sagen, und jetzt lasse ich meine Autorität walten. Ja! Und alle sagen, boah, da ist der Power. Nee, ist nur der Herbert. Verstehst du? Und dann hat sie daher Knickschmerzen und ein anderer muss wieder beten kommen. Nein, du betest und der Herr heilt. Du segnest und der Herr salbt. Verstehst du? Es ist so einfach. Entschuldige bitte, aber mein Bruder Jesus, Hebräer, habt ihr auch gelesen. Wir stammen alle von einem ab, nämlich Jesus und wir. Und deshalb sagt Hebräer 4, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht. Ich leg die Hände auf, mein Bruder heilt. Ich segne, mein Bruder salbt. Verstehst du? Er ist immer da. Wir sind ein Team. Ein Team. Wir sind ein Team. Ich bin niemals alleine. Egal, was ich tue, er ist dabei. Und da können wir wirklich auch zu Recht mal singen, wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, das kennt ihr gar nicht mehr, so ein altes Pfingstjubellied, so eine alte Hymne. Der Herr, wenn ich gar nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel und wenn es dann auch durch die Nacht geht. Aber ich komme an, weil du da bist. Ich komme an. Und das ist so stark. Dieser Herr ist mit dir. Ich habe auch gedacht, überhaupt unser ganzes Hören. Wir stehen ja alle als Gläubige meistens unter so einer Kommandostruktur. Geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Ja? Alles mit dem Kinder. Geh wasch dich, geh aufs Klo, geh mach das, geh kehr die Straße. Ich denke, das ist wirklich auch mal gut zu sagen, jemand, der vielleicht nie die Straße gekehrt, komm, kehr die Straße. Das heißt, du gehst natürlich mit raus und beide schwingt den Besen. Also du kannst schauen, du kannst also wirklich dir heute Abend jemanden suchen und sagst, komm, wir gehen zum Herbert die Straße kehren. Komm, sag komm, okay, komm. Also versteh, immer bei Gott ist immer dieses Komm. Und dann habe ich das überlegt. Aufgrund dieser Tatsache habe ich überlegt, okay, ich wusste nur eins, Gott hat mich nach Darmstadt gerufen, 1998 hat er mich nach Darmstadt gerufen. Und ich habe immer gesagt, Gott sagte, geh nach Darmstadt. Dann habe ich gesagt, Herr, jetzt will ich mal nochmal zurückverfolgen, was hast du damals eigentlich genau gesagt? Und ich habe mal die Wortlaute, das, was ich mit ihm und was er gesprochen hat, war nie jetzt dieses Geh. Ich sah, wie er in Darmstadt Dinge tat. Ich sah, wie die Macht der Finsternis und die Macht des Lichtes in dieser Stadt einen Krieg führten. Und dann habe ich, das erinnert euch, und der Herr sagt, willst du nach Darmstadt gehen? Willst du noch gehen? Und der Herr sagt, ich war schon da. Willst du gehen? Und eigentlich heute würde ich das hören, ich höre eigentlich daraus dieses, willst du kommen? Willst du kommen? Und ich kam ja, ich ging ja. Verstehst du? Aber er war da. Er geht nicht her und sagt, hey, geh mal nach Darmstadt, ich will eine neue Gemeinde starten, guck mal, ob du das hinkriegst, wenn du es nicht hinkriegst, aber ein paar Wochen kommst halt mal wieder zurück nach Messel, ich warte hier auf dich und dann berichtest du mir, wie es in Darmstadt war. Nee, ist nicht seine Art. Wenn er sagt, komm nach Darmstadt, willst du in diese Stadt kommen, willst du in diese Stadt gehen? Wenn er das sagt, dann ist er schon da. Dann ist er schon da. Es wäre auch vermessen, in eine Stadt zu gehen, eine neue Gemeinde gründen zu wollen, und er hat nicht gesagt, komm her, gründe eine neue Gemeinde. Das wäre Vermessenheit. So, für mich ist das so stark in diesem Jahr. Ich habe gesagt, das will ich mit euch. Und für die Zukunft, wir wollen dieses Kommen von Gott hören. Verstehst du, eigentlich müssen wir nur nahe bei Gott sein. Wenn wir nicht nahe bei Gott sind, das ist klar, dann muss dir jemand sagen, hey, geh und hey, mach das und, versteht, dann sind wir wieder unter diesen Befehlsstrukturen. Geh mach, geh tu, geh sag, geh leg auf, geh tu und so weiter. Da sind wir wieder unter geh. Aber wenn wir bei Gott sind, dann erfahren wir, was an seinem Herzen ist. Und dann sagt er, du, komm, komm nach Höchst. Und so gehen wir dieses Jahr nach Höchst. Komm nach Höchst. So wird in Höchst eine neue Gemeinde entstehen. Warum wird das geschehen? Weil er schon da ist. Weil er schon die Vorbereitung getroffen hat. Weil er die Vorbereitung getroffen hat, damit dort eine neue Gemeinde entstehen kann. So können wir also ganz gelassen dieses Jahr in Höchst reingehen, ohne Stress, ohne selbsterwählte Aktivität und nur noch schauen, Gott, wo sind die vorbereiteten Dinge? Denn das sagt auch Hebräerbrief, dass wir in den Dingen und Werken laufen sollen, die er für uns vorbereitet hat. Habt ihr auch gelesen im Hebräerbrief? Darin sollen wir laufen, in das, was er vorbereitet hat. Warum wollen wir in Dinge hineinlaufen, die er nicht vorbereitet hat? Da müssen wir nämlich dann alles wieder gerade machen und richtig machen und einen Weg bahnen. Aber der Hebräerbrief sagt, der Herr ist der Vorläufer. Er ist immer der Zuerste. Und deshalb heißt es ja, wo ich bin, wird mein Jünger auch sein. Wir haben ja so leider in unseren Übersetzungen, wo ich bin, soll mein Jünger sein. Soll gibt es nicht so in der Bibel. Es gibt im Neuen Testament, ich glaube, zweimal habe ich das Wort müssen gefunden. Müssen, wir müssen zum Beispiel gerettet werden. Ja, so, wir müssen gerettet werden. Aber so, sonst, wir finden das nicht. Die ganzen 10 Gebote, da steht nicht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter haben, steht da. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst kein Falschzeugnis reden. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht stehlen. Ich bin der Herr, dein Gott, du wirst nicht morden. Wenn ich anfange zu stehlen, zu lügen, zu betrügen, dann beweise ich eigentlich, dass er nicht mehr mein Herr ist, dass er nicht mehr mein Gott ist. Deshalb die ganzen, es steht immer, du wirst, du wirst, du wirst. Genau diese Bibelstelle, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Steht nicht so geschrieben. Es steht ganz klar im Grundtext geschrieben, im griechischen Neuen Testament, ihr werdet heilig sein, weil ich heilig bin. Verstehst du, das ist entspannend. Weil ich muss mich nur an ihn halten. Ich muss bei ihm sein, in seiner Gegenwart sein und dann werde ich abfärben von ihm. Leg dich in die Sonne und du wirst rot oder braun. Leg dich bei Jesus an die Seite und du wirst abfärben von ihm. Ohne Probleme. Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Umgib dich mit Jesus und bald wird man wissen, wer du bist. So ein richtig in das Bild Jesu Verwandelter. Ich finde das so stark. Der Herr sagt, komm hinein. Schauen wir Petrus, Matthäus 14, 28, 29. Jesus kommt da auf dem Wasser. Er geht nicht erst ins Boot und sagt, Petrus, geh raus. Petrus antwortet ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Verstehst du, normal läuft man nicht auf dem Wasser. Ich meine, probier es mal aus, aber normal funktioniert das nicht einfach so. Aber Petrus sieht, wie Jesus da geht. Und er sagt, ich würde da auch gerne laufen. Und Jesus sagt, komm. Wir hören immer wieder, komm. Und Petrus geht raus, das verleiht ihm Sicherheit. Dann hat er doch Angst. Und wandere ich auch im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unglück, denn du, Herr, bist doch bei mir. Petrus steigt auf ein Boot, er sinkt runter und Jesus kommt, nimmt die Hand, komm, wir gehen zusammen ins Boot. Verstehst du? Bei Jesus ist immer dieses Komm. Komm, wir machen es zusammen. Komm, wir sind Brüder. Komm, ich bin nicht nur der Herr, dein Gott. Ich bin nicht nur dein Erlöser. Ich bin dein Freund und Bruder Jesus. Mein Vater ist auch dein Vater. Vater, deshalb hat er gesagt, wenn wir aber beten, Vater, unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser Vater. Komm, Wir sehen dann Apostelgeschichte 16,7. Paulus ist auf dem Weg in eine Stadt, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und als er dort auf diese Richtung dieser Stadt geht, was steht denn bei euch in der Apostelgeschichte und bei mir? Der Heilige Geist wehrte ihm. Der Heilige Geist sagte, nee, da gehst du nicht hin. Dann ging er in eine, sagte, okay, dann ging er auf eine in eine andere Richtung. Auch das erlaubte er mir nicht. Kennt ihr, nicht? Die Bibelleser wissen, wovon ich spreche. Und dann sagt Paulus, okay, also da soll ich nicht hingehen und da soll ich nicht hingehen. Und dann geht also Paulus her und sagt, ach, dann übernachte ich mal eine Nacht hier. Und bis morgen werden wir schon wieder klarer sehen. Dann siehst du, wir fragen vielleicht oder wir hören vielleicht heute gar nicht mehr, wenn der Heilige Geist sagt, geh dort nicht hin. Und dann gehen wir hin und dann stecken wir in der Predulie. Da haben wir Schwierigkeiten und Probleme. Aber hier, wir sehen bei Paulus, da heißt es dann, nach diesem sah ich, nein. Es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gott erscheint in einer Vision dem Paulus nachts und dann sagt er nicht, geh nach Mazedonien, geh mal darüber, sondern Gott stellt auf die andere Seite schon eine Gestalt und diese Gestalt macht das, was Gott immer macht. Komm rüber, hilf uns. Paulus sagt, daraus schloss ich, das ist der Weg für Gott. Und er ging hin und was geschah? Er baute erfolgreich Gemeinden Jesu Christi. Erfolgreich. Ganz Kleinasien wurde mit dem Evangelium erfüllt. Er hörte dieses Komm und ging hin. Das wäre nicht passiert, wenn er an die beiden anderen Orte gegangen sind. Und wir sind manches Mal so als Menschen, als Pastoren, als Leiter, Evangelisten oder Gläubige so, wir meinen es absolut gut. Und wir gehen dann in eine Stadt, sagen, da werde ich jetzt für Jesus was tun. Ich werde hier was aufreißen für Jesus. Und gar die Aufreißertypen, die denken, so einer wie ich, wo immer du hingehst, du kannst was aufreißen. Ja, aber du hast manchmal viel Mühe, viel Qual, viel Plage, viel Arbeit dabei. Und musst sagen, oh, segne Herr, segne Herr, segne Herr. Und der Herr sagt, hey, ist ein falscher Ort, hier ist noch gar nichts vorbereitet. Hier stimmt noch gar nicht die göttliche Infrastruktur. Hier stimmt noch gar nichts, hier kann man noch nicht laufen. Da muss man ein bisschen warten, da sind mal Engel noch dran, die bereiten das vor. Aber geh mal dort rüber oder schau mal in die Richtung. Und dann steht dieser aus Mazedonien, komm, hilf uns. Und Paulus folgt diesem Kommen und er wird erfolgreich. Offenbarung 4, Vers 1, Johannes, er hat die empfängt die Offenbarung von Jesus und nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Komm hier herauf, ich zeige dir, was geschehen muss. Gott sagt nie, geh mal auf den Berg und guck, damit du eine gute Perspektive hast. Gott ruft uns immer zu sich. Komm hier herauf. Hör mal zu, Johannes, wenn du da in dieser Plattform bist, wenn du da bleibst und dich da weiter bewegst, dann hast du nicht diesen super Ausblick, wie ich ihn habe. Dann wirst du nur die Hälfte mitkriegen. Dann wirst du nicht die Dinge sehen. Du, ich bin an einem Ort, da sieht man es besser. Ich bin an einem Ort, da hat man den Überblick. Johannes, komm mal hier herauf. Komm hier herauf. Und Johannes geht raus und wir wissen, was Johannes immer wieder nur macht. Boah, boah, boah. Über das, was er alles sieht. Er ist teilweise so beeindruckt von dem, was er sieht, und steht da nur noch, boah, dass der Herr sagt, Johannes, schreiben, schreiben, schreib auf, was du siehst. Verstehst du, so beeindruckt, er vergisst das Schreiben. Und dann schrieb er wieder, verstehst du, auf der Ebene Jesus gekommen. Und wir sind, weißt du, wir krebseln manches Mal so rum, weil wir nicht auf der Ebene stehen, auf der Jesus steht. Wir stehen nicht auf der Ebene, auf der Jesus steht. Er würde uns gerne bei sich haben. Er würde gerne sagen, du komm hierher, hier ist der richtige Platz für dich. Aber wir wählen das. Wir gucken, wen wir heiraten. Und Herr, warum hast du mir diese Frau gegeben? Du solltest vielleicht auch hören, dass der Herr sagt, komm, die habe ich für dich vorbereitet. Komm, den habe ich für dich vorbereitet. Und nicht nachher, wenn das alles zusammenbricht und die Frau dich dauernd mit dem Kochlöffel verfolgt und du mit der Bratpfanne hinter ihr herläufst. Herr, was hast du mir gegeben? Der Herr sagt, schieb mir das nicht in die Schuhe. Ich war das nicht. Hast du selber ausgesucht. Ich war es nicht. Das warst du. Hättest du auf mich gehört, ich hätte dir gesagt, komm hier, die ist viel besser. Komm dahin, der ist viel schöner. Und so weiter. Ja, schöner. Aber manchmal ist außen hui, innen fui. Ja? Und manchmal ist außen fui und innen hui. Okay? Also es, wir sind so oft am falschen Platz. Und ich wünsche mir, dass du und ich dieses Jahr und für die Zukunft sagen, auf dieses Komm hören. Komm, Herbert, komm. Herbert, komm jetzt dahin. Und weißt du, es wird manches Mal vielleicht so sein, dass es einer Gemeinde gar nicht gefällt. Das ist, ich bin ja jetzt natürlich total fester, hier bin ich jetzt Leiter und Pastor. Ja? Und ich bin hier verantwortlich. Aber was ist, Leute, wenn Gott in diesem Jahr sagt, komm, Herbert, ich schick dich, ich gehe mit dir da und dahin. Komm, Herbert. Ja. Komm, Herbert, was dann? Also legt euch wirklich in die Seile jetzt, studiert und arbeitet, damit ihr meinen Job übernehmen könnt. Ja, ist richtig. Gott will das so. Gott will das so. Aber keine Angst, ich habe noch kein Komm gehört. Bitte, jetzt legt mich die ganze Zeit auf den Knien, Herr, sprich nie zu ihm, komm. Herr, wir rede zu ihm, bleib. Dann, das funktioniert nicht, weißt du. Wenn er sagt, komm, dann folgen wir diesem Ruf. Es ist so wichtig, dass wir auf dieses Komm hören. Komm. Was sagt Jesus in Matthäus 11, 28? Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Gott schickt keinen von sich fort. Er sagt immer, komm. Kommt zu mir, die euch abmüht. Kommt doch zu mir. Ja, euer Leben außerhalb meines Seins, außerhalb meines Bereichs, außerhalb meines Lebens, da ist euer Leben kompliziert. Da ist das Leben manches Mal nicht auszuhalten. Da musst du deine Bürden und Lasten selber tragen. Aber komm doch mal her zu mir. Und das sagt Jesus zu einigen ganz stark heute Abend, die hier sind, auch die, die im Internet die Predigt hören werden. Gott sagt, komm doch mal zu mir, damit du deine Lasten los wirst, dass du deine Bürden los wirst, dass du all das mal los wirst, was dich quält. Komm zu mir. Dann wirst du Ruhe finden. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich habe keine schweren Lasten und Bürden. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Deine Seele wird heil werden. Du wirst gesund werden. Kommt her zu mir, alle, die euch so plagt und die euch bemüht. Komm. Er sagt nie, geh, schick dich nicht vor und sagt, hey, guck mal, geh zum Pastor. Also Gott hat zu mir gesagt, wenn ich Hilfe brauche, geh zum Pastor. Ich glaube, dass er zuerst immer würde sagen, komm. Und nicht geh zum Pastor. Das ist nämlich eine bequeme Art auch. Ja, geh zu deinem Hauszeleiter, geh zu deinem Seelsorger. Das ist klar. Ich kann immer untätig bleiben und die anderen tun es für mich. Ja? Und ich habe mir sehr stark angewöhnt, Leute zu fragen, wenn sie kommen und sagen, und hast du schon mit Jesus darüber gesprochen? Nee, ich komme ja zu dir. Ja, und was ist mit ihm? Hast du mit ihm schon darüber gesprochen? Nee, sag ich, dann empfehle ich dir, tu es erstmal. Sprich erstmal mit ihm. Sprich erstmal mit ihm darüber. Verstehst du? Ich bin da auch nur ein Mensch. Dein Hauszeleiter ist nur ein Mensch. Dein Seelsorger ist nur ein Mensch. Verstehst du? Und wir sind manches Mal, wir fühlen uns auch oft so als diese coolen Befreier.
Also wenn ich daher komme, dann fahren die Dämonen aus. Ich habe nur meine Hand gestreckt. Und sie zitterte und weg waren sie.
Hallo. Du hast mir den Finger gezeigt und Jesus hat rausgeschmissen. Lass mich das mal so. Er ist nämlich immer mit mir zusammenarbeiten. Aber er sagt, wir sollen sprechen, weil ohne Worte geschieht es nicht. Sieh? So, wir sind, komm mal auf den Teppich und lass mal alles mit Jesus zusammen machen. Einfach mal mit Jesus zusammen. Für uns ist wichtig, du solltest keine Pläne ausführen. Wir mussten die PowerPoint ein anderes Format legen, deshalb ist das alles ein bisschen verschoben heute. Du solltest keine Pläne ausführen, du solltest keine Wege gehen, du solltest keinem menschlichen Ruf folgen, du solltest keine Entscheidung treffen, bevor du nicht von ihm hörst, komm. Weißt du, das ist mal, was meinst du, was ich im Laufe eines Jahres herrliche Aufträge und Rufe bekomme? Letztes Jahr sagt mir jemand, du Herbert, du solltest in den Osten gehen. Ja. Herbert, ein anderer kommt, du solltest dahin gehen. Was sagt mir, also ich sehe, du solltest dieses Jahr nach Afrika gehen. Wenn der Herr nicht sagt, komm, die können sich alle den Mund fusselig reden. Wenn ich nicht weiß, dass ich kommen soll, dann komme ich nicht. Ich werde mir doch nicht Arbeit machen. Das Leben ist oft kompliziert genug. Wir haben genug zu tun. Versteht? Aber wenn der Herr sagt, hey, komm nach Afrika, dann gehen wir nach Afrika. Wenn der Herr sagt, komm in den Osten, und ich habe eine Leidenschaft für den Osten, wenn so jemand zu mir kommt und sagt, geh in den Osten, ich muss dir sagen, es juckt mich in allen Knochen. Und wenn Gott sagen würde, komm, glaub mir, ich will mal Koffer packen und in den Osten gehen. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, komm in den Osten. Weil ich würde so gerne im Osten Gemeinde Jesu bauen. Ich würde so gerne im Osten Gemeinde Jesu bauen. Das würde, da hätte ich eine Riesenfreude zu. Hätte ich einen Riesenspaß zu. Weißt du, wer das noch weiß? Der Teufel. Weil ich nämlich darüber schon geplappert habe. Dass mir das einen Riesenspaß machen will. Also schickt da jemand, Herbert, du solltest in den Osten gehen. Ja, warum denn? Ja, du störst mich in Darmstadt. Okay. Ich übertreibe vielleicht. Du solltest keine Pläne ausführen, du solltest keine Wege gehen, du solltest keinem menschlichen Ruf folgen, du solltest keine Entscheidung treffen, bevor du nicht von ihm hörst. Komm. Und da sage ich auch für all die, wir haben ja auch manche Gespräche, nicht in all die, für all diese, das sage ich für all diese. Manchmal ruft deine Seele vielleicht, oh, geh dorthin, geh nach Afrika, geh nach Pakistan, geh nach China. Die Seele sagt, ich würde so gerne durch die Welt reisen. Wie Leonore Fürstin von Reuss gesungen hat, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Kennt ihr das? Ich habe die Menschen gesehen, die mühen sich früh und spät. Was sagt Gott? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, sagst nicht, ich höre auf damit, deshalb hast du ständig so viele Probleme. Weil du so viel dich zerarbeitest in deiner Wege. Wenn Gott sagt, Herbert, komm nach China, gehe ich nach China. Wenn Gott sagt, Herbert, komm nach Pakistan, dann bin ich in Pakistan. Wenn Gott sagt, komm nach sonst wohin, dann komme ich dorthin. Wo immer Gott sagt, komm, da gehe ich. Wenn ich aber sein Komm nicht höre, glaube mir, dann gehe ich da nicht hin. Hallo? Du kannst das machen. Aber bitte, wenn Gott nicht gesagt hat, komm, und du gehst dort in den Problemen unter, dann schieb bitte nicht ihm und der Gemeinde das in die Schuhe. Hallo. Denn ich habe dich heute Abend gelehrt, auf dieses Komm zu hören. Komm in die Arche. Komm in den Palast des Pharao. Komm übers Boot. Herr, da bin ich noch nie gelaufen. Ich bin noch nie über Wasser gelaufen. Sagt der Herr, ich weiß, aber ich bin ja da. Wenn ich sage, komm, kannst du laufen. Wenn ich sage, komm, dann kannst du laufen. Dann kannst du wirklich, dann, wie hat Wolfgang Blissenbach früher gesungen, Gott hat Wege in der Wüste, Gott hat Wege auch im Meer. Wissen wir nicht aus noch ein, fühlen wir uns ganz allein. Für Gott ist nicht zu schwer. Von dem Gott spreche ich. Von dem spreche ich. Ich glaube, es war Blissenbach. Aber von dem spreche ich. Ja, Herr, da ist noch nie jemand gelaufen. Weiß ich. Er sagt, stimmt aber nicht ganz, was du sagst, Herbert. Ich bin gelaufen, deshalb sage ich ja, komm. Und weißt du, wo Jesus läuft? Da können wir auch laufen. Da können wir auch laufen. Wir haben viele Dinge. Ich in meinem Herzen, ich würde lieber heute als morgen eine neue Gemeinde in Eberstadt aufbauen. Lieber heute als morgen. Fehlt an Mitarbeiter. Wenn ich Mitarbeiter hätte, hätte ich es vielleicht schon gemacht. Aber vielleicht hören ja ein paar Leute dieses Jahr die Stimme, komm nach Eberstadt. Komm. Komm. Und weißt du, dann bin ich an deiner Seite. Und dann machen wir das Ding. Und dann bauen wir da Gemeinde Jesu. Damit die Menschen nicht so weit fahren müssen, so weit laufen müssen, dass sie einen Platz vor Ort haben. Ich bin dafür, dass jeder Stadtteil einer Stadt eine Gemeinde hat, eine eigene Gemeinde hat. Und es ist mir an sich egal, wer sie gründet, aber dass die Leute, es soll eine geisterfüllte, eine charismatische Gemeinde sein, nicht so eine tote Brötchengemeinde. Gott soll da bestimmen können. Gott soll da regieren können. Wo Gott Boss ist im Haus, wo er Herr ist im Haus, wo mein Vater sagt, so machen wir es und so machen wir es nicht. Ja, das so etwas. Und dazu lade ich dich ein dieses Jahr. Bevor du nicht hörst, komm, dann warte. Gott schickt niemanden an einen Ort, wo er nicht selbst schon ist. Merk dir für die Zukunft. Er sagt nicht geh. Er sagt immer komm. Komm, komm, Herbert. Oh Herr, da habe ich aber jetzt doch wirklich Bammel. Ja?
Und ich hatte Bammel, als ich dann in die Krone ging. Und immer wieder war in die Krone hineinzugehen und mit dem Pächter zu sprechen, dass wir Gottesdienst machen. Da habe ich gesagt, der denkt bestimmt, ich bin bescheuert. Verstehst du? Und dann habe ich es wieder verschoben. Ich fand es einfacher, damals hatte ich ja noch das Immobilienbüro, ich fand es einfacher, ein Gebäude zu kaufen, als dahin zu gehen und zu fragen, kann man Gottesdienste machen? Verstehst du? Und bis dann, das war damals in Hanau, Kitty Hamilton, wir kannten, da haben wir uns das erste Mal gesehen, soweit ich mich erinnere. Und der Pastor sagt, wer noch beten will hier in der Gemeinde, betet noch ein bisschen. Und dann sag ich, okay, die Gelegenheit nehme ich wahr, ich bete jetzt einfach hier. Bete Gott, dann die meisten Leute gingen weg. Und auf einmal kam, ihr kennt diese wilde Frau Kitty, auf einmal sehe ich, gucke ich auf, ich bin also, denke auch, jetzt langsam kannst du ja auch nach Hause. Und auf einmal haben sie mit dem Pastor dort, ja, dann ruft sie mich, komm mal, komm, ja? Komm, komm. Und dann sagt sie, und dann hat sie aufgehört. Sie wusste nicht, was ich mit Gott gesprochen habe. Sie kannte diese Dinge nicht. Und dann hat sie erzählt, Gott hat mit dir darüber gesprochen und dieses geschehen und das ist gewesen und das ist gewesen und das ist gewesen und das ist gewesen. Und die Frage, die Gott dir heute Abend stellt, wann willst du ihm endlich glauben und ihm da folgen in das hinein, was er dir gezeigt hat? Gott erwartet, dass du einen Schritt im Glauben tust, wie dieser Petrus aus dem Boot, ne? Und dann bin ich gegangen zu Peter gleich auf. Also, Herr, gleich auf. Wir würden hier gerne Gottesdienste beginnen. Ja, worauf wartest du? Fang doch an. Das war alles. Verstehst du? Warum? Gott hatte schon vorbereitet. Gott hatte schon alles vorbereitet. Und da entstand unsere Gemeinde. Gott hatte schon alles vorbereitet. So unkompliziert. Aber meine Angst war größer als dieses Kommen, verstehst du? Und manchmal sind wir so. Ja, komm aus dem Boot raus. Ich bin der Haufen mehr. Ja, Herr, du bist ja auch der Herr und ich. Ja, aber wenn ich doch da bin, passiert doch gar nichts. Hör, du sagst so, nachher gluck, 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 bin ich weg. Nein, du machst nicht gluck, gluck, gluck. Ich puste dich auch wieder trocken. Ich überleg mal, der packt der Herr, nimmt dich und sagt, einmal hat er in der Wüste gemacht, das Schilfmeer. Einmal, so, okay, das staubt ja alles. Und dann ist Israel durchmarschiert. Wenn er pustet, kannst du gehen. Das ist der Weg trocken. Und du gehst nicht nur, du gehst ihm hinterher. So stark. Ich hoffe, es ermutigt dich. Ich hoffe, es bringt dich dahin, auf dieses Kommen zu hören. Und ich spreche nicht hier, keine Pläne ausführen, keine Wege gehen, keinen menschlichen Ruf folgen, keinen Schein. Ich habe noch nie ein Kommen gehört und so lange sitze ich hier. Pass auf, ich werde zurückfragen, wo dein Sitzplatz ist. Ob er zu den Füßen Jesu ist oder vom Fernseher. Denn vom Fernseher wirst du nicht das Kommen hören. Aber wenn du bei ihm sitzt, dann wirst du ganz schnell ein Kommen hören. Dann hörst du ganz schnell ein Kommen. Also pass immer auf, was du mich fragst. Jetzt sagst du, ich frage ich gar nichts mehr. Ist klar. Okay. Pass auf, dann muss ich kommen und sag, geh. Okay. Vielleicht höre ich dein Kommen. Ja, aber dann werde ich beten. Ich werde dich nicht beeinflussen, manipulieren. Nein, das muss Gott schon dir selber sagen. Ich habe nichts davon, wenn ich genau weiß, das ist dein Weg, dein Platz, aber du hörst es selber nicht und ich sage, du, das ist Gottes Weg für dich. Du wirst auf diesem Weg auch Schwierigkeiten und Probleme haben. Ja, der Herbert hat mich da reingeschickt. Ja, ja, der Herbert, ist an allem schuld. Ja, der Herbert. Ja. Ja. Also werde ich dich lieber manchmal am falschen Platz sitzen lassen, weil ich will, dass du hörst. Ich will, dass du hörst. Ich finde es toll. Manche von euch sind gekommen und sagen, du, ich habe diesen Ruf Gottes in meinem Herzen, diesen und diesen Weg zu folgen, dieses und dieses zu gehen. Kannst du mal mit reinschauen, ob das der richtige Weg ist? Und dann schauen wir als Mitarbeiter auch mit rein. Da sind wir ein Team. Dann sprechen wir miteinander, sagen, ja, schauen wir, beten wir einfach mal zusammen. Schauen wir mal, ob wir auch dieses Kommen hören. Für dich. Und dann beten wir zusammen. Es ist so, das ist ein Schutz, ist das. Mitarbeiterschaft, Team ist ein absoluter Schutz. Wehe dem Einzelnen. Wehe dem Einzelgängerpastor. Wenn er auf die Schnauze fällt und keinen hat, der ihm hochhilft, wehe ihm. Ja? Gott hat niemanden, kein Pastor zu irgendeinem Platzhirsch ernannt und sagt, jetzt stoßt er durch die Gegend mit Wüstenhörnern darum und nein. Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft. Wir sind, und ich bin froh, dass wir eine Teamgemeinde sind, dass ich ein Team habe. Ich bin froh, dass ich ein Team habe,
das auf Gott hört, und dieses Team, wenn ich verkehrt liegen würde, mich irren würde, dann würde dieses Team sagen, Herbert, können wir so nicht sehen, können wir nicht mitgehen. Dafür bin ich dankbar, bin ich froh. Verstehst du, als Menschen können wir uns irren. Wir können uns alle als Menschen mal irren. Und es ist so gut, wenn du, und unsere Leiterschaft, wir sind ein Team, wir sind eine Hauszelle. Wir sind eine Leiterhauszelle, genau wie du deine Hauszelle ist. Es soll für dich dieses Zuhause, dieser Schutzrahmen sein, in dem du weißt, wir können auch miteinander hören und miteinander uns auch aufeinander verlassen. Komm, komm in die Arche. Ich bin doch schon da, fürchte dich nicht. Ja, es wird schaukeln, es wird stinken, 40 Tage das Viehzeug. Der Herr sagt, in meiner Nase werde ich es auch haben. Ne? Es ist nicht immer einfach. Komm zum Pharao. Uneinnehmbar, diese Festung. Ich zeig dir, wenn ich drin bin, wie wir das Ding platt machen. Komm, komm, komm aus dem Boot. Komm herüber, hilf uns, komm. Johannes, komm mal hier rauf. Du wuselst immer unten in deinen Staubdreck rum. Ich sag dir, Johannes, jetzt, ich meine nicht in der Offenbarung, ich spreche dir, ich nenne dich jetzt Johannes hier. Johannes, komm doch mal aus deiner Staubwolke da unten raus. Komm mal hier hoch auf die Plattform. Da, wo ich stehe, da hast du einen Überblick. Und dann wirst du auch wie dieser Johannes da stehen. Dann, boah, das hast du vorher. Das hast du schon geebnet, Herr. Das hast du geplant, Herr. Wie gut, dass ich zu dir gekommen bin. Beweg dich in die Ebene Gottes hinein. Komm. Amen. Sag deinem Bruder und deiner Schwester neben dir, höre auf dieses Komm. Sag deinem Bruder und Schwester, folge diesem Komm. Aber es ist gut, einfach auch mit anderen Brüdern und Schwestern darüber zu sprechen. Selbst ich weiß diese Dinge, manchmal sagen Leute, Gott hat zu mir gesagt, komm, egal was alle ihr jetzt denkt, ich habe komm gehört. Ja? Also ich bin immer froh, wenn andere mit reinschauen in das Leben, in mein Leben. Und ich kann dir etwas sagen, alle erfolgreichen Leute lassen auch in ihr Leben reinschauen. Ich habe Leute von Leuten gehört, beziehungsweise ihre Predigten gehört und konnte über manche Bereiche auch in ihr Leben reinschauen, die teilweise Städte für Gott eingenommen haben. Städte mit Gott, muss man eigentlich sagen. Städte mit Gott eingenommen haben. Und weißt du, sie sagen, nachdem wir dann diesen Job getan haben und dieser Evangelisation gewesen ist oder das geschehen ist, dann rufen diese Leute ihr Team zusammen und sagen, würdet ihr mal bitte gucken, ob bei mir alles in Ordnung ist, ob bei mir alles klar ist. Würdet ihr mich bitte mal checken? Das finde ich gut. Wir haben ja nichts zu verbergen. Wir haben noch nichts zu verbergen, oder? Wir haben nichts zu verbergen. Und wir können uns gerne auch checken lassen. Das ist gut so. Komm. 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 Der Herr sagt, komm rein. Ich bin immer vor dir da. Also merk dir diesen Satz. Gott ist immer vor dir da. Gott ist immer vor dir da. Wenn er dich wohin ruft, ist er schon da. Wenn er sagt, komm, dann wartet er schon da. Dann ist er schon da. Also alle, die auch nach Höchst geht. Manche sind ja nach Höchst umgezogen schon. Und manche werden doch Höchst umziehen. Ihr habt dieses Kommen gehört. Ich bin auch dabei. Und wir werden diese Stadt für Jesus gewinnen. Wir werden den Menschen dieser Stadt dienen. Und egal, ob wir in Darmstadt, St. Michelstadt hier sind oder wenn du als Gast hier bist, egal aus welcher Gemeinde du kommst, du musst wissen, ich gehe nochmal auf dieses Wort, du und Jesus, wir können wie Kollegen, wie Partner zusammen diese Dinge tun. Ich bin so froh, dass ich nicht auf mich angewiesen bin. Was wären wir arm dran, wenn wir das alles meistern müssten? Nein, aber er wirkt zusammen, eng zusammen. Wisst ihr, als der Petrus auf diesen von dem Engel gerufen wird in Samaria, dann sagt der Engel, und dieser Engel sagt, geh, ja, geh auf die Straße, die da Wüste ist und so weiter. Und was macht der Philippus? Der Philippus kommt auf der Straße an und wisst ihr, was ihm als erstes passiert? Der Heilige Geist wartet auf ihn. Der Heilige Geist steht da und sagt, du Petrus, halte dich zu diesem Wagen. Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Verstehst du? Der Engel sagt, nicht folge mir nach, also wir folgen auch keinen Engel nach, aber geh mal da runter in die Straße. Philipp sagt, okay, ich gehe hin. Und dann, interessant, und dann war der Heilige Geist da. Der Heilige Geist sagt, du Philippus, halte dich zu diesem Wagen. Interessant ist, dass er nicht sagt, also halte dich, der Grundtext sagt, kleb dich an diesen Wagen. Kleb dich. Kolla, glaube ich, heißt das. Kolla, Das ist das Wort für Klebstoff. Kleb dich an diesen Wagen. Kleb dich ganz eng an. Aha. Und der Petrus geht an diesen Wagen. Philippus, Entschuldigung, ich bin immer wieder mit rum. Also Petrus, jetzt ist Schluss, ne? Okay, jetzt ist Philippus dran. Philippus ist auch mal dran. Okay, und Philippus, und der sagt, der liest aus dem Propheten Jesaja. Weißt du, was der Heilige Geist gemacht hat? Schon alles vorbereitet, dass er das richtige Kapitel liest, die richtigen Verse liest. Fragen aufkommen, Philippus antwortet ihm, der Mann sagt, das will ich haben, ich muss mich bekehren. Dieser Äthiopier bekehrt sich, lässt sich taufen und das Christentum kommt nach Äthiopien. Verstehst du? Selbst da, wo der Engel sagt, geh mal dort an diese Straße. Philippus kommt an, der Heilige sagt, hey, da bist du ja, watschen auf dich, du, kleb mal an diesen Wagen. Kleb dich an diesen Wagen. Das heißt, geh ganz nah dran, kleb dich dann. Gott, egal, wo immer er was vorhat, er ist schon da. Er ist schon da. Er ist einfach da. Ist stark, oder? Er ist einfach da. Du, weißt du, dass dich das beruhigt? Also mich beruhigt das ungemein. Ich muss eigentlich nur für eins im Leben Sorge, Anführungsstriche, tragen, dass ich einfach mit ihm lebe, bei ihm lebe, Herz zu Herz. Und dann werde ich auch sein Kommen hören, ich werde seinen Pulsschlag wahrnehmen, ich werde das, was in seinem Herzen ist, wahrnehmen und ich kann einfach mit ihm gehen und der Herr wirkt dann mit mir zusammen, mit dir zusammen, wo immer hin. Der Herr sagt, komm, dann gehst du hin. Der Herr sagt, du leg mal hier die Hand auf. Dann legst du die Hand auf. Der Herr sagt, siehst du, jetzt wirst du gesund. Guck mal, so machen wir das zusammen. Und da ist Bindung, Belastung. Sag, raus im Namen Jesu. Und dann guckt dieser Dumme, der guckt nicht da nur den Herbert an oder dich an. Was will denn dieser kleine Pimpf? Der sieht nämlich den Zweiten, der immer bei dir ist. Hier ist Jesus. Und dann haut er ab. Wegen dir hat doch kein Dämon. Schau doch mal in die Bibel rein. Das sind doch diese Leute da, die gehen her. Wir kommen in dem Namen des Jesus, den der Paulus predigt. Und wir sagen, fahrt aus in Jesu Namen. Was kriegen sie? Richtig, die Hucke voll. Nackt geflohen. Nackt geflohen, wie peinlich. Also da gehe ich doch lieber mit Jesus, oder? Komm, hör auf dieses Komm. Und du wirst wirklich auch im Segen und im Sieg arbeiten da. Amen. Okay, hat es dir ein bisschen geholfen? Gut, vergiss es nicht. Und denke dann, Gott ist immer zuerst da. Und wenn Gott nicht an einem Platz ist, möchte ich dort wirklich nicht sein. Also Gott ist allgegenwärtig von seiner Allmacht her. Aber wo Gott nicht da ist, für die Dinge, die ich tun soll, um mich da hineinzuholen. Ich möchte nicht an so einem Ort sein. Ja? Ich möchte nicht an so einem Ort sein.